Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Schule macht Medien. Wir nehmen heute in Soltau auf beim Landesforum der Medienberatung in Niedersachsen. An dieser Tagung sind meines Wissens 120 Personen beteiligt, Jörg. 120 Personen, also eine relativ große Tagung von Lehrkräften, Medienberatern und Leuten mit viel Vorwissen. Und die Tagung beschäftigt sich mit dem Thema künstliche Intelligenz im Bildungswesen. Ja, und exakt über das Thema möchten wir gerne auch mit unseren beiden Podcast-Gästen für diese Folge sprechen. Und zwar einmal haben wir dabei in der Runde Thomas Isar vom Kultusministerium. Hallo Thomas.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, und wir haben einen, der schon mal zu Gast war, ein Experte, Jörg Steinemann, mein Kollege vom NLQ. Hallo Jörg.
Auch ich begrüße euch, hallo.
Und natürlich dabei mein Podcast-Kollege Ben. Hallo Ben.
Servus.
Ja, mein Name ist Jakob Erchinger und ich fange jetzt im Grunde genommen relativ direkt an mit Thomas Isar. Jörg kommt danach natürlich auch noch ausführlich zu Worte. Der Aufhänger ist so ein bisschen, dass die beiden bei einer bundesweiten Tagung waren. Hochinteressant, wurde auch ein bisschen was veröffentlicht zum Thema KI im Bildungswesen. Aber ganz vorneweg würde ich den Thomas bitten, Thomas Isar, etwas zu sagen für die Hörer. Was ist denn das Referat 54? Was macht man im Kultusministerium zum Thema Digitalisierung? Und vielleicht auch ein paar Worte, wie du da hingekommen bist.
Ja, vielen Dank. Was macht man im Kultusministerium? Weites Feld, große Frage. Vielleicht fange ich tatsächlich erstmal mit meiner Person an. Ich bin von Hause aus Lehrer, habe Englisch, Geschichte, Politik studiert und mich sehr früh um den Einsatz von neuen Medien, hieß es damals noch so in den 90er Jahren, gekümmert. War an meiner Schule, wo ich langjährig tätig war, in Hamburg Systemadministrator und auch in der Lehre Aus- und Fortbildung tätig. Ja, und bin seit 5 Jahren im Kultusministerium in Niedersachsen in dem Referat 54. Das war damals eine Neugründung, die ist vor 5,5 Jahren gegründet worden, das Referat. Und das Referat nennt sich auch Bildung in der digitalen Welt. Und damit ist eigentlich so der Aufgabenschwerpunkt ganz gut formuliert. Das ist nämlich der Titel der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt, die 2016 in Kraft getreten ist. Also das war eine Strategie, die alle 16 Bundesländer miteinander verabschiedet haben. Das ist für das deutsche Bildungssystem und Bildungswesen dann auch schon was Besonderes. Und da wurde in 6 Handlungsfeldern im Grunde definiert, also was da zu tun ist, um die Schulen und die Schülerinnen und Schüler vor allem natürlich dann fit für die digitale Welt sozusagen zu machen. Und an diesen Baustellen arbeiten wir im weitesten Sinne. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen ausführen darf, da gibt es dann Baustellen, da ackern wir dann intensiver dran. Das ist vor allem so die Infrastruktur, also sprich Digitalpakt 1, jetzt bald wird es wahrscheinlich oder hoffentlich auch einen Digitalpakt 2 dann auch geben. Und weitere Handlungsfelder, an denen wir arbeiten, ist beispielsweise dann auch Content oder auch Campus-Systeme, also wie beispielsweise die Niedersächsische Bildungscloud. So, das sind so, das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich, wo es dann in Lehrerbildung, in Curricula geht, da sind wir dann mittelbar mit dann involviert. Und das sind so unsere Themengebiete. Also insofern ein weites Feld, um was wir uns da kümmern.
Ja, herzlichen Dank an der Stelle schon mal. Also wie wir gerade vorhin in unserer Input-Runde auch gehört haben, hat jemand ja gesagt, wenn die KMK-Ziele, die ja wirklich sehr gut sind, schon umgesetzt werden und wir alle fit werden, dann hätten wir auch gar keine Probleme mit KI. Ne? Hat ja, glaube ich, Christian gerade gesagt. Also es sind anspruchsvolle Ziele, die in der KMK-Strategie enthalten sind. Wir haben uns überlegt im Vorfeld, als Einstieg noch jemand anders zu Wort kommen zu lassen. Und zwar haben wir entdeckt, oder es ist über eine Reportage vom NDR veröffentlicht worden, der Masterstudent Tom Tlock, wie er heißt, studiert aktuell, macht seinen Master an der Fachhochschule Wedel und erforscht zum Thema KI. Ja, der hat einen KI-Detektor entwickelt und kann alle Texte, die mit ChatGPT geschrieben worden sind, erkennen. Ich habe ihn 3 Fragen gestellt. Und zwar zum einen, warum er darauf gekommen ist, dass es sowas notwendig ist, warum so ein Detektor notwendig ist, ob er sich vorstellen kann, dass der in der Schule eingesetzt werden könnte und was er als Student den Lehrkräften empfehlen kann. Wir hören da mal rein und nehmen das so als Einstieg in das Thema.
Im Rahmen meines Studiums habe ich mich mit großen Sprachmodellen beschäftigt
Und hier fand ich es besonders bemerkenswert, dass ich nicht selber entscheiden konnte, ob dieser Text in diesen Modellen von einer KI geschrieben wurde oder ob doch ein Mensch dahinter steckt. Dementsprechend habe ich mir gedacht, wir brauchen ein Modell, das entscheiden kann, ist dieser Text jetzt KI generiert oder von einem Menschen geschrieben, da diese Texte ja einige Risiken mit sich bringen. Beispielsweise haben wir das Risiko der Falschinformation, sei es bewusst oder unbewusst, und wir haben das Risiko der Textauthentizität. Also ich weiß im Endeffekt nicht, ob der Verfasser wirklich diesen Text selber geschrieben hat oder ob eine KI das für ihn geschrieben hat. Ein Hauptanwendungsfall meines Detektors ist sicherlich der Bildungsbereich und hier habe ich ganz besonders bei der Entwicklung meines Detektors darauf geachtet, dass er auch speziell auf diesen Fall vorbereitet ist. Zum Beispiel habe ich darauf geachtet, dass ich im Training auch Schülertexte verwende und auch wissenschaftliche Artikel. Dementsprechend kann ein Lehrer natürlich meinen Detektor nutzen, um die Bewertung etwas fairer zu gestalten. Bei KI-Detektoren ist das ja grundsätzlich so, dass die Beweisbarkeit etwas fehlt. Das heißt, wir können, auch wenn der KI-Detektor sagt, dieser Schüler KI verwendet, nicht zu 100% beweisen, ob es jetzt wirklich so ist. Es ist anders als ein Plagiatsdetektor, wo ich mir ein Plagiat genau raussuchen kann und sagen kann, hier haben wir einen Text, der wurde genauso übernommen, also ist es ein Plagiat. Und deswegen sehe ich es gerade so in Bildungseinrichtungen, dass KI-Detektoren eher als Hilfsmittel benutzt werden. Also sie sollen einen Hinweis darauf liefern, ob die Lehrkraft nochmal etwas genauer die Arbeit betrachtet und vielleicht nochmal dem Schüler kritische Fragen stellt.
Ja, soweit Tom Tlock zu seiner Masterarbeit. Ja, ich gebe mal die Frage an das Kultusministerium und das NLQ weiter. Wird das die Zukunft sein, dass wir vom NLQ oder vom MK in den Schulen Tools bekommen, mit denen wir auch nicht sicher, aber hingehend Schülerleistungen überprüfen werden? Wer möchte anfangen von euch beiden?
Mir ist nicht bekannt, dass im NLQ aktuell ein Tool entwickelt oder getestet wird, welches Texte überprüft, ob sie mithilfe eines KI-gestützten Sprachmodells erstellt worden sind. Ich glaube auch nicht, dass das ein zielführender Weg ist, ja. Denn die einfachste Variante ist ja, ein Schüler oder eine Schülerin erstellt einen Text, kopiert ihn, also ein Text mit KI-Unterstützung, kopiert ihn einfach in eine Textverarbeitung und gibt ihn ab. Da kann es natürlich sein, dass ein Plagiatstool das herausfindet. Ja. Aber spätestens in dem Moment, wenn der Text genommen wird, der Schüler oder die Schülerin mit diesem Text arbeitet, den Text modifiziert, den Text ändert, dann bezweifle ich, dass irgendein Tool zuverlässig in der Lage ist, herauszufinden, KI generiert oder nicht KI generiert. Vor allem die Frage auch, was davon ist dann überhaupt noch KI generiert und was ist Eigenleistung des Schülers oder der Schülerin. Und dann kommt ja auch noch hinzu die dritte Variante. Ich nehme einen KI generierten Text, gehe damit in andere KI-Modelle.
Paraphrase zum Beispiel.
Ja, oder sage, verwende jetzt nur noch den wissenschaftlichen Passiv oder nimm diesen Modalverb-Fetischismus, den ChatGPT hat, raus. Und dann ist es in meinen Augen auch unmöglich, da die Texte zu erkennen, geschweige denn eine Rechtssicherheit herzustellen.
Ganz genau. Ich kann auch zur Erläuterung noch sagen, ich habe, als ich das vom NDR, den Bericht von Tom Tlock gesehen habe, sofort das ausprobiert und eine gepromptete Aufgabe aus dem Politikunterricht reingesetzt. Die wurde nicht erkannt. Und das interessierte natürlich Tom Tlock auch. Und sofort kam die Erklärung, ja, ChatGPT-4 kann mein Detektor noch nicht erkennen. Also das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, was sagst du, Thomas, zu solchen Tools, die jetzt natürlich sich entwickeln? Solche Leute wollen natürlich auch damit Geld verdienen. Aber wie gehen wir mit sowas um in der Schule?
Ja, also ich kann den Bedarf und vielleicht auch den Wunsch nach solchen technischen Lösungen gut nachvollziehen, also insbesondere für unsere Lehrkräfte. Ich denke aber aus den genannten Problemen sozusagen, dass es also diese Eindeutigkeit dann auch nicht gibt und diese Rechtssicherheit an der Stelle auch nicht gibt, also wie das im Unterschied zu Plagiatsfindern ja eben hier nicht gegeben ist, denke ich, dass die Hilfe da nicht sehr weit reicht. Und also mein Eindruck auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Lehrkraft ist eigentlich die, dass man da schon ein Gespür für hat, wenn man einen Text sozusagen von einem Schüler bekommt, also dass da vielleicht etwas nicht ganz sauber ist. Und im Grunde ist es ja auch so, dass die Problematik, die wir hier haben, jetzt eine natürlich ist, die potenziert ist, aber eigentlich gab es das schon immer, denn die Frage, wer hat denn die Hausaufgaben tatsächlich gemacht und mit welcher Unterstützung, ist ja eine, die ist so alt wie Schule selbst, würde ich mal sagen, oder seit es Hausaufgaben gibt. Und also insofern haben wir jetzt da eine neue Variante. Und was ChatGPT halt nochmal deutlich macht, ist, dass also gerade bei solchen selbstbearbeiteten Aufgaben dann im Grunde eigentlich immer noch so eine Komponente dazukommen muss, also wo ein Austausch über das, was da gemacht wurde, dann eben in der Schule, im Klassenzimmer eigentlich dann noch stattfinden sollte, um tatsächlich halt herauszufinden, ja, also wie hat man gearbeitet und gegebenenfalls übrigens dann auch unter Zuhilfenahme von ChatGPT, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, also es gibt ja sicherlich auch noch, es gibt also noch andere Modelle, die vielleicht dann auch was Datenschutz und Ähnliches angeht, dann irgendwie auch vielleicht besser geeignet sind für Schule. Und also ich glaube, dass das die Richtung ist, in die wir blicken sollten, statt jetzt zu versuchen mit Detektoren, die dann doch immer wieder, du sprachst ja auch dieses Haas- und Igelrennen dann auch an, immer wieder zu versuchen, sozusagen das dann zu verhindern. Also ich bin der Meinung, KI und Large Language Models gehören in die Schule und das ist dann die Frage eben eher, wie bindet man das ein und an welchen Stellen bindet man es ein? Also das wären eigentlich so die Dinge, die ich da eher im Fokus sehen würde für die Zukunft.
In dem Kontext möchte ich auch gerne den Fokus legen auf alternative zeitgemäße Prüfungsformate und einsteigen mit der Frage, inwiefern sind summative Prüfungsleistungen überhaupt noch zeitgemäß? Ist es zeitgemäß, einen Text zu schreiben oder von einer KI schreiben zu lassen oder wie früher von Mama und Papa GPT schreiben zu lassen? Oder brauchen wir nicht alternative Aufgaben, Lern- und Prüfungsformate, die eher den formativen Charakter in den Fokus stellen? Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler stellen dar, wie sie KI-gestützte Modelle genutzt haben, um das Produkt zu erstellen, also um ein Text, ein Bild oder ein multimodales Produkt zu erstellen. Und den Weg dorthin, den begleiten wir als Lehrkraft durch Feedback, durch Feedforward. Und den Weg dorthin und auch die Entwicklung des Weges, das ist dann ein Bestandteil der Note oder der Punktzahl neben dem eigentlichen Ergebnis.
Sehr schön. Das sind auch so unsere ersten Erfahrungen, die man, das ist dann wirklich Medienbildung und nicht nur die rein technische Kontrolle der alten Pädagogik, die man durchgeführt hat. Wir wollen jetzt noch den Blick nochmal weiten. Das war ja der Aufhänger für diese Podcast-Folge. Die KMK-Tagung, also Thomas hat ja darüber auch berichtet, öffentlich ein bisschen, und zwar vielleicht als Einstieg nochmal, interessiert auch die Hörer, es gibt ein Team Niedersachsen, ihr beide seid Teil des Team Niedersachsens, hört sich immer sehr,
der Begriff ist eher informell, also ich glaube, ich habe das in meinem Post, den du da erwähnt hast, glaube ich so genannt, aber ja, wir sind mit einer Delegation da tatsächlich dann auch hingereist, ja.
In der großen Tagung, die, also was man so gelesen hat, sehr, ja, lebhaft und auch zielgerichtet war. Und vielleicht so einer von euch, wie kam es zu dieser Tagung, so ein bisschen transparent machen. Und ich finde es ja hervorragend, dass es solche Arbeitsgruppen gibt und dass sich das Bildungswesen Gedanken macht, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und jetzt hänge ich noch eine Frage gleich dran. Die Telekom-Stiftung spielt ja da auch eine Rolle. Ja, das fände ich sehr interessant. Wer würde anfangen?
Ja, da kann ich mal den Auftakt vielleicht machen. Ja, also Team Niedersachsen, wie gesagt, das war eine Wortschöpfung, die es so jetzt eigentlich nicht gibt.
Ja, ist klar.
Aber
sportlich.
Wir sind als Fünfergruppe sozusagen dahin gefahren. Ja, die KMK oft ja als behäbig und langsam gescholten. Also ich finde, beim Thema KI war es so, dass sie da diesem Ruf nicht entsprochen hat. Also ChatGPT wurde ja am 30.11.22 freigeschaltet, glaube ich. Kurz vor Weihnachten war das, hat einen großen Bohai sozusagen verursacht. Und Anfang des Jahres 2023 hat die KMK also eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe gegründet zum Thema KI in Bildungsprozessen. Und hat im Grunde die Bundesländer eingeladen, bei dieser Arbeitsgruppe mitzuwirken. Jedes Bundesland konnte zwei Personen dann entsenden in diese Arbeitsgruppe und das haben wir dann auch getan. Und das Interessante an der Stelle ist, dass also niemand aus Referat 54 da dann teilgenommen hat, sondern wir haben gleich entschieden, dass nicht also sozusagen dem Spezialreferat Digitalisierung dann diese Aufgabe dazu übergeben, sondern wir haben ganz gezielt jemanden aus dem allgemeinbildenden Bereich, aus den Schulfachreferaten hier einzubeziehen. Und es ist so, dass man relativ schnell dann eben dann in den Austausch gegangen ist. Es sind tatsächlich auch alle 16 Bundesländer miteinander in dieser Arbeitsgruppe vertreten. Und man hat dann gesagt, also dass man dann einen größeren Rahmen dann braucht, um einerseits auch mehr Informationen einzuholen, sich Fachexpertise zu den Themen einzuholen. Und das ist dann sozusagen in dieser Fachtagung dann in Köln, zweitägige Fachtagung in Köln, dann passiert. Es war interessanterweise dann zum Jahrestag von ChatGPT, also der 30. Das war ein Zufall, aber natürlich ein ganz schöner Zufall. Also am 30.11.23 fand dann diese Tagung in Köln statt. Die Arbeitsgruppe, KMK-Arbeitsgruppe, wird geleitet von einer Abteilungsleitung aus Nordrhein-Westfalen, und die haben dann den Rahmen auch gesetzt. Möglicherweise war das dann auch der Kontext, dass die Telekom-Stiftung da sozusagen dann die Kosten auch mit übernommen hat. Also die sind ja in Bonn auch dann ansässig. Also wie das genau kam, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sich die finanziell eben auch beteiligt, haben dann die Gelegenheit auch genutzt. Also die Telekom-Stiftung arbeitet ja selbst auch inhaltlich sozusagen in diesen Themen und hat dann ihren Praxisleitfaden dann auch bei der Gelegenheit dann vorgestellt, der sicherlich die eine oder andere interessante Anregung dann auch gibt.
Der wurde ja von zwei Forschungsinstituten, ne? Also ich habe hier kurz mal recherchiert, das wäre Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung und Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Die haben den im Auftrag der Telekom-Stiftung entwickelt. Brauchen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber das war erstmal das, was vorhanden war in dieser Tagung. Ja, und dann ging's los. Es wurden ja, wie ich jetzt gelesen habe, auch in deinem Post, viele erstmal auch positive Aspekte des Tools KI oder ChatGPT, die wir jetzt ja an Schulen haben, genannt. Vielleicht fangen wir da erstmal an, weil da können wir sicher auch was zu beitragen. Das ist ja ein mächtiges Werkzeug, was jetzt uns zur Verfügung steht, auch in Richtung Differenzierung und in Unterrichtsvorbereitung. Wollen wir nicht gleich an die Korrekturen denken? Das ist noch weit entfernt. Vielleicht fangen wir damit aber an. Was sind die positiven Aspekte, die in der Tagung auch von anderen genannt wurden?
Die positiven Aspekte, oder nee, die Aspekte, ich sage das, ja, die Aspekte, wir haben beleuchtet den Einfluss und die Auswirkungen von KI, von KI-gestützten multimodalen Modellen auf die Gesellschaft. Also den gesellschaftlichen Aspekt haben wir beleuchtet und dargestellt. Und natürlich auf dieser Basis, und das war, ist das eins der Hauptthemen gewesen, was bedeutet das für Schule? Was bedeutet das für das Lernen? Wie muss Schule sich verändern? Wie müssen Lehrkräfte sich verändern? Wie muss Lernen sich verändern, auch im Kontext der Prüfungskultur oder einer Lernkultur?
Die klassischen Hausaufgaben sind eigentlich tot, ne?
Genau. Warum sollte ich in Mathematik noch irgendwelche Blöcke rechnen? Die fotografiere ich ab, schicke sie zu ChatGPT und ich kriege die fertigen Ergebnisse. Und ein weiteres Hauptthema war natürlich auch die Professionalisierung der Lehrkräfte. Das heißt also, wie schaffen es die Länder, wie schaffen es die Kultusministerien, die Lehrkräfte fortzubilden, damit sie A, kompetent selber umgehen können mit den KI-gestützten multimodalen Modellen, aber auch, dass sie zielführend und zeitgemäß diese Technologien in ihrem Unterricht einsetzen, um Schülerinnen und Schülern zu befähigen, kritisch mit diesen neuen digitalen Möglichkeiten umzugehen.
Ich würde auch gern vielleicht noch ergänzen. Also im Grunde war es so, und das würde ich auch ganz gern so ein bisschen auch noch relativieren. Also es war nicht so, dass die Grundlage der Telekom-Stiftung da sozusagen dann die Basis dieser Tagung war. Das war tatsächlich eher am Rande, sondern die Arbeitsgruppe der KMK, die hat im Grunde in dem halben Jahr Vorbereitung die Themenbereiche herausgearbeitet, um die es eigentlich gehen muss und wo sozusagen die Fragestellungen herkommen. Und Jörg hat schon erwähnt, also das Thema der Lehrkräfteprofessionalisierung ist wichtig, die Frage, wie sich Unterricht und Didaktik auch verändern muss, auch Prüfungskultur, welche Prüfungsformate sozusagen hier angemessen sind. Aber es ging dann auch noch um zwei weitere Themenbereiche. Also einerseits auch die Frage, welche Regulierungsnotwendigkeiten gibt es eigentlich jetzt angesichts von KI und Large Language Models in Bildungsprozessen. Das sind natürlich dann auch so die Fragen, ja, mit welchen Standards können wir arbeiten? Wie sieht's mit dem Datenschutz aus? Also auch ein Riesenthema, was ich sehr begrüßt habe, weil das natürlich, das sind Fragestellungen, die uns dann, also alle 16 Länder im Grunde umtreiben. Und also wo da natürlich ein gemeinsamer Weg sehr wünschenswert ist, also weil auch beispielsweise allein die Prüfung, welche Angebote sind jetzt für Schulen geeignet und welche nicht, das ist für ein einzelnes Bundesland, gerade vielleicht auch für kleinere Bundesländer, sehr, sehr schwierig. Und da gibt es natürlich eine Menge Synergieeffekte, die man halt gemeinsam dann erhoffen kann. Und was also auch noch ein ganz großer Themenkomplex war, der hier bearbeitet wurde, waren dann die Fragen, wie kann man eigentlich einen chancengerechten Zugang zu solchen Systemen dann auch schaffen? Denn also in der Digitalität haben wir dieses Thema, das haben wir in Corona ja auch gesehen, also dass eben nicht alle Kinder, nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen Zugang zu digitalen Geräten haben. Also einerseits ganz materiell gesehen. Bei dem Thema KI stellt sich dann die Frage, wer kann sich sozusagen den kostenpflichtigen Premium Zugang leisten und wer nicht. Und also die Frage, wie es gelingen kann, eben auch hier eine Chancengerechtigkeit zu schaffen, die dann die ganzen Vorteile, die von euch auch schon erwähnt wurden, also individualisiertes Lernen und Lernunterstützung, ne, also der Nachhilfelehrer, der im Grunde bei jeder Schülerin dann auch zu Hause dann vielleicht zugänglich ist, wie kann das eigentlich dann hergestellt werden, dass also Schüler sozusagen davon, also alle Schülerinnen und Schüler davon auch profitieren. Und da stellen sich dann natürlich auch so Fragen, ob es vielleicht eine gemeinsame KI, Bildungs-KI vielleicht in Deutschland geben sollte und geben muss. Das sind sicherlich große Fragen und bestimmt auch nicht leicht zu lösen, aber damit hat man sich dann so auseinandergesetzt und diese Dinge dann diskutiert. Und insofern war das schon auch also eine sehr aufschlussreiche, interessante Tagung mit hochkarätigen Gästen auch, die eingeladen waren. Also da war tatsächlich im Grunde schon viele Personen mit Rang und Namen, Professor Wessels, die durch die Medien geht, aber auch Professor Schleicher beispielsweise war zugeschaltet, der ja für seine PISA-Studien da auch sehr bekannt ist. Also das war interessant und die Praxis, die Schulpraxis fehlte auch nicht, das muss man auch dazu sagen, und insofern ein sehr guter Austausch auf Augenhöhe.
Wenn ich dich zitieren kann von deinem Vortrag, was ich sehr schön fand, du hast gesagt, ein tastendes Vorgehen, und können wir auch festhalten, kein Verbot von KI in der Schule, im Gegenteil, aber ein tastendes, weil das ist ein schöner Begriff dafür, aber die Rechtssicherheit muss noch kommen. An der Stelle Jörg noch, als von der Tagung der Bericht.
Genau, nicht mehr direkt von der Tagung, sondern schon als Weiterführung und als Konsequenz der Tagung, auch zu der Thematik Kultusministerien und Länderkonferenzen können auch in schnell, haben wir eine Arbeitsgruppe in der Länderkonferenz Medienbildung gebildet, die sich mit der Thematik bundesweite KI, bundesweite Bildungs-KI auseinandersetzt. Und zwar ist da der aktuelle Stand der Dinge, wir bereiten eine Ausschreibung vor, die eine Machbarkeitsstudie zum Ziel hat. Das heißt also, wir wollen herausfinden, ist es möglich, dass in einer bundesweit einheitlichen Aktion, gerne auch im deutschsprachigen Bereich, ein KI-basiertes Basismodell auf einer OER-Basis genommen wird und dieses Basismodell nachtrainiert wird mit einer großen Menge an edukativen Texten, sodass wir dann eine spezialisierte edukative KI haben, die wir kostenfrei allen Lehrkräften, allen Schulen, allen Schülern, Schülerinnen zur Verfügung stellen können.
Okay, das klingt ja auch schon sehr interessant, sehr weit nach vorne gedacht. Trotzdem würde ich auch mit dem Punkt überleiten, auch mal die Frage nach den Grenzen und ein bisschen die kritischen Fragen. Dafür war ja so ein bisschen Axel Dürkop auch zuständig in unserem Input-Vortrag. Vielleicht die Frage an euch beide oder auch an dich, Ben. Wo sind die Grenzen des KI-Einsatzes in der Schule? Ich sag ja immer gerne, ne, die Technik muss dem Menschen dienen und nicht andersrum. Jetzt gibt es auch schon solche Begriffe wie Against Techno-Ableism. Also wir wissen ja alle, dass wir auch einen Lehrkräftemangel haben. Also man dürfte meiner Einschätzung nach jetzt nicht in die Gefahr laufen. Kann die KI Lehrkräfte ersetzen? Es gibt ja da also so 11 Punkte von dem Ethikrat. Wurde sowas auch in der Tagung angesprochen, dass man auch sagen muss, wir müssen aufpassen, der Lehrer bleibt ja der Verantwortliche, der bleibt ganz vorne. Was könnt ihr dazu noch sagen?
Ja, also an der Stelle ganz, ganz klares Nein dahingehend, dass also da irgendwelche Fantasien bestehen, Lehrkräfte durch KI zu ersetzen. Allenfalls sind Überlegungen, wie sozusagen KI vielleicht auch bei administrativen Aufgaben unterstützen kann.
Das ist herzlich willkommen.
Ja, eben. Also das ich denke, wie in allen Bereichen, in allen Verwaltungsbereichen insbesondere. Also ich glaube, dass da auch die größten Umwälzungen dann in den nächsten Jahren anstehen. Das hat jetzt nicht nur mit Schule zu tun, aber ich denke, viele Verwaltungstätigkeiten, die ja auch den Betroffenen und den Mitarbeitenden dann in den seltensten Fällen dann auch wirklich Freude bereiten, dass hier bestimmte Hoffnungen dann bestehen, dass man Dinge, also Menschen dann entlasten kann und dann auch Ressourcen eben dann auch gewinnen kann für die persönliche Zuwendung. Und darum geht's in Schule. Also Schule wird aus meiner Sicht immer ein Ort des Sozialen sein, ein Ort des Miteinanderlernens. Und also wo da also Freiräume dafür geschaffen werden können, das ist herzlich willkommen. Also das war wirklich überhaupt kein Ansatz, der da eine Rolle spielte, weil dann, glaube ich, ein sehr, sehr starker Konsens, der ja im Grunde dann auch von dem europäischen AI Act dann auch im Grunde gestützt wird. KI darf dem Menschen nicht schaden, KI soll den Menschen nutzen. Aber wir werden natürlich auch eine Diskussion führen. Also das wird in der Gesellschaft und auch in der Schulpolitik, denke ich mal, dann auch eine Rolle spielen, weil der KI-Einsatz im Grunde auch Werte erfordert. Und das übrigens war ja auch ein Ergebnis, also oder eine Message des Vortrags von Herrn Professor Dürkop, den wir heute dann auch gehört haben, dass letzten Endes es immer wieder auch Entscheidungen sind, die dann vorgenommen werden. Es gibt keine wertfreie KI, sondern es sind immer Menschen, die KI gestalten, die KI machen, und also da ist es wichtig, da auch Haltung zu zeigen, denn genauso wie bei der Digitalisierung ist Digitalisierung oder KI nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt immer auf die Frage des Einsatzes und auf die Ausgestaltung an.
Ja, Ben, hast du auch noch dazu aus der Schule was?
Ja, vielleicht kann man jetzt schon die Frage stellen, inwiefern die ITS die individuellen tutoriellen Systeme, die ja in der Entwicklung sind, ob da schon drüber gesprochen worden ist. Soweit ich weiß, liegen die noch nicht vor. Der Florian Nuxoll ist ja einer, der da jetzt schon viel drüber spricht. Und das schließt ja im Prinzip genau da an, ne, an der Stelle. Inwiefern jetzt Lehrkräfte ihre Unterrichtsprozesse sozusagen entlasten durch solche ITS. Vielleicht ist es noch zu früh. Könnt ihr schon was dazu sagen oder noch nicht?
Die Entwicklung von intelligenten tutoriellen Systemen steht, wie du schon sagtest, noch sehr am Anfang. Es fehlen Erfahrungswerte. Um wirklich valide intelligente tutorielle Systeme zu haben, brauche ich aber eine Eingangsdiagnostik. Das heißt also, ich muss wirklich den Schüler und die Schülerin am Anfang diagnostizieren. Ich muss klare Ziele definieren in diesen intelligenten tutoriellen System, damit sie zielgeleitet, individualisiert die Schülerinnen und die Schüler begleiten können auf ihrem Lernweg. Ob diese Systeme das heute schon können, das weiß ich nicht. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt ansprechen. Jakob, du hast vorhin gesagt, die Grenzen von diesen Systemen.
Genau.
Das sind Systeme, die wurden von Menschen gemacht, die werden von Menschen auch begleitet, die werden von Menschen gefiltert. Kein System ist neutral und liefert vielleicht auch mal falsche Antworten. Und genau da sehe ich die Herausforderung. Denn wenn ich als Schüler oder Schülerin mir ein Thema aneigne, bin ich ja Novize oder Novizin in diesem Thema. Ich weiß also gar nicht, was ist richtig oder was ist falsch. Wenn ich jetzt mit einem KI-Sprachmodell arbeite und kriege Antworten, weiß ich doch nicht, ist diese Antwort korrekt, ist sie falsch, ist sie in Teilen richtig oder ist da eine Bias drin, die die Erstellenden der KI mit reinprogrammiert haben. Das heißt also, ich brauche weitere Quellen, die ich mir erschließen muss, um die Aussagen des KI-Sprachmodells zu prüfen. Vielleicht muss ich mich auch noch in dem KI-Sprachmodell an sich zurechtfinden. Das heißt also, ich bin auf drei Ebenen kognitiv unterwegs. Das bedeutet aber, jetzt sind wir im Bereich der Kognitionspsychologie, unser Arbeitsgedächtnis ist beschränkt. Und durch diese drei Ebenen, auf die ich arbeiten muss, wird mein Arbeitsgedächtnis sehr schnell überlastet und dann bin ich nicht mehr in der Lage, auch nur irgendwas aufzunehmen, geschweige denn das ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Das heißt, in dem Moment wird Lernen ad absurdum geführt. Das ist etwas, was wir bei der Gestaltung unserer Lernprozesse beachten müssen.
Ja, herzlichen Dank. Also eins ist deutlich, der Mensch ist weiter sehr gefordert und die Lehrkraft, die das pädagogisch einordnet, sowieso. Und ich glaube auch, unsere Kunden, die Schülerinnen und Schüler, das kam mir so ein bisschen, wurde mir sehr deutlich bei dem Thema Gebärdensprache. Also das ist ein Förderschulbereich, da wurde mit großer Euphorie erkannt, ja, wir könnten ja jetzt die Gebärdensprache mit Avataren, mit künstlicher Intelligenz ersetzen und sofort alle Sachen Gebärdensprache über KI produzieren. Da kam das große Veto, die wollen das auf keinen Fall. Das wäre eine weitere Benachteiligung, eine gebärdensprechende Person, ein echter Mensch, ist immer noch nicht ersetzbar, ist mir eben, das ist dieses Thema against Techno-Ableism, die Gebärdensprache, die gefilmt ist mit der Gestik, das kann die KI noch nicht. Also jedenfalls, die wollen es auch nicht. Sie wollen da wirklich jemand haben und das ist natürlich viel teurer und das muss man dann auch so umsetzen, wenn der Bedarf der Benachteiligten da so ist, ne, an der Stelle. Vielleicht kann man da so ein bisschen auch davon sich in der Schule was abgucken. Jetzt würde ich gerne noch mal kommen zu dem Pilotprojekt vom NLQ, Jörg. Also, du hast ja schon viele Pilotprojekte, also mit den iPads auch geleitet. Hier sind wieder 30 Schulen am Start. Kannst du was über das Projekt berichten und gibt es schon erste Feedbacks oder erste Sachen aus Schulen oder von Lehrkräften, die mit KI gearbeitet haben?
Vielleicht ganz kurz vorweg die Idee hinter dem Projekt. Die Nutzung KI-gestützter Sprachmodelle in Unterrichts- und Schulentwicklung. Wir haben im Januar, Anfang Februar angefangen, Fortbildungen anzubieten im Kontext KI-gestützte Sprachmodelle. Die Zielgruppen waren vielfältig. Das waren DezernentInnen bei den regionalen Landesämtern, das waren Schulleitungen, das waren Lehrkräfte. Und interessanterweise über alle Fortbildungen hinweg gab es zwei Wünsche. Der erste Wunsch war Bereitstellung eines datenschutzkonformen Modells, dass Lehrkräfte, Schüler, Schülerinnen damit arbeiten können. Und das zweite, schulübergreifende Vernetzung.
Sehr gut.
Das war der große Wunsch, schulübergreifende Vernetzung und Austausch. Und das war für mich der Startschuss zu sagen, daraus machen wir ein Projekt. Also begann ich im März 2023 mit der Planung des Projektes. Und eine sehr große Herausforderung war es, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, ein datenschutzkonformes Modell, eine datenschutzkonforme Plattform zu finden, die wir den teilnehmenden Schulen zur Verfügung stellen könnten. Nach vielen Rücksprachen mit den datenschutzverantwortlichen Personen und auch den Informationssicherheitsbeauftragten konnten wir im Mai, Juni 2023 eine Ausschreibung starten und haben auch einen Anbieter gefunden, der uns ein Modell datenschutzkonform zur Verfügung stellt. Im Anschluss daran haben wir noch eine externe Projektleitung ausgeschrieben, sodass Ende letzten Jahres erste Informationsveranstaltung und die Kick-Off-Veranstaltung stattgefunden hat. Und wir nutzen das Projekt ist hybride angelegt. Das heißt also, wir treffen uns sowohl in Präsenz.
Okay, ja.
Wir treffen uns synchron online. Alle zwei Wochen treffen wir uns in einer Videokonferenz. Und wir haben asynchron mit Moodle eine Plattform für Kommunikation und Kollaboration geschaffen. Und aktuell sind die Schulen dabei, schuleigene Projekte zu entwickeln im Austausch mit anderen Schulen, sich gegenseitig die Projekte vorzustellen, um dann schulübergreifend in die Projektarbeit einzusteigen.
Und alle Schulformen dabei, von der Grundschule auch oder nur die weiterführenden?
Wir haben alle Schulformen dabei, von Grundschule, Sek 1, Sek 2, Oberschule, IGS, Gymnasien, berufsbildende Schulen. Wir haben das nicht eingeschränkt, also alle Schulen konnten sich anmelden. Es sind auch alle Schulen zum Zuge gekommen, wir mussten keiner Schule absagen. Stellen aber fest, und das zeigen auch die Auswertungen von KI-Sprachräumen, die für Schüler, Schülerinnen zur Verfügung gestellt werden. Der Schwerpunkt liegt in der Tat bei Gymnasien und berufsbildenden Schulen. Die Grundschulen sind bei unserem Projekt vertreten, aber nicht so stark repräsentiert wie die Gymnasien.
Okay. Sehr schön. Ja, Ben.
Wenn ihr das jetzt alle hört, dann werdet ihr natürlich uns ganz viele Mails schreiben und fragen, Jörg, wann startet denn die zweite Runde?
Die zweite Runde, ja, wann startet sie? Oh, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Zeitnah. Ich kann es dir noch nicht genau sagen. Wir werden das Projekt jetzt abschließen in diesem Jahr. Ob wir parallel ein zweites Projekt starten oder im Anschluss daran starten, das hängt auch von der Nachfrage ab. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei mir. Und wenn genug interessierte Schulen da sind, starten wir ein neues Projekt.
Mit Sicherheit werden sich da welche melden. Ja, so eine der ersten Abschlussfragen wäre jetzt von uns. In der KMK-Tagung wurde immer von dir auch gesprochen, die KI wird ein wirkmächtiger Katalysator und Verstärker sein. Ja, ein bisschen in die Zukunft geschaut, wie wird KI die Schule verändern? Und wir denken natürlich positiv. Ne? Wer möchte anfangen?
Was nicht mehr? Nö, aber ich könnte sagen, sehr stark und sehr viel. Ja,
das muss ich nicht sagen. Das ist jetzt, wir beide sind ja tatsächlich auch im Unterricht tätig. Das können wir bestätigen. Es hat sich jetzt schon viel getan. Also nur einige Lehrer, ich zum Beispiel, ich nutze es mehr oder weniger täglich in meiner Unterrichtsentwicklung. Die Schüler nutzen es auch, da können wir gar nicht dran herumreden. Ne? Die haben die KI in Snapchat drin. Ne? Also es ist eine wahnsinnige Veränderung. Aber in welche Richtung geht's? In 5 Jahren?
Noch ein Beispiel? Ja, gerne. Dann können wir die guten Visionen hören. Also was wir natürlich jetzt schon beobachten und auf gar keinen Fall dabei gesehen werden von den Schülerinnen und Schülern, also wir Lehrkräfte dürfen das natürlich nicht sehen. Wir stellen Fragen, wir diskutieren im Plenum. In vielen Unterrichtssituationen sitzen natürlich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem iPad, mit ihrem Tablet, mit ihrem Laptop. Und dann wird die Frage, die These, das Thema in ChatGPT eingegeben, in Snapchat, wo auch immer. Und dann wird direkt von dort aus geantwortet. Das heißt, dass ganz viele Prozesse, die eigentlich ja so ein Gespräch ausmachen, schon ausgelagert werden, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist jetzt schon zu beobachten und das ist die Realität. Von daher sind wir sehr interessiert an einer positiven Vision, wie das sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt.
Natürlich brauchen wir den Lehrer. Das ist meine Erfahrung aus der Praxis immer. Lernen funktioniert am Modell. Und wir Lehrer sind für die Schüler, obwohl wir auch oft denken, die machen es doch anders und lehnen uns ab. Wir sind ein Modell. Und wie ich damit umgehe, letztendlich lernen die Schüler da von mir. Wenn ich es ignoriere, ignorieren sie es auch. Oder Doppelmoral. Das ist ganz wichtig, dass ich damit intelligent und vorbildlich in der Schule agiere. Und die Möglichkeiten müssen uns gegeben werden. Da bin ich dankbar dafür, solche Pilotprojekte, dass ihr euch diese tastende Bewegung daran wagt und ihr geht dahin und bereitet den Lehrern Wege, diese Sachen aufzugreifen, ohne Angst davor zu haben und erste Erfahrungen zu sammeln. Ja, dein Szenario, Jörg.
Bevor ich von meiner Vision berichte, werfe ich einen Blick in die Vergangenheit und schaue ganz bedeutungsvoll und fasziniert mein Handy an. Denn das Handy hat im Wesentlichen dazu beigetragen, Medienproduktion zu demokratisieren. Früher brauchte ich ultrateures Equipment, um gute Filme, um gute Podcasts zu produzieren. Mittlerweile kann das jedes Handy, was nicht mehr vierstellig kosten muss, sondern was im dreistelligen Bereich liegt. Und mit der, ich kann meine Filme direkt auf dem Handy schneiden, hochladen, alles just in time. So, und jetzt blicke ich in die Zukunft, das ist meine Vision. KI-gestützte Sprachmodelle oder in Weiterführung intelligente tutorielle Systeme tragen dazu bei, Lernen und Bildung zu demokratisieren oder noch weiter zu demokratisieren. Ich brauche nicht mehr die allwissende Lehrkraft, die vorne steht und ihr Wissen verteilt in die Klasse, in die Schule. Die Lehrkraft ist die Lernbegleitung. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, ihre eigenen Lernwege zu entwickeln in Absprache mit der Lehrkraft und so individualisiert ihre Lernpfade durchlaufen, um entweder das Ziel zu erreichen, was die Lehrkraft gesteckt hat, oder, das wäre dann schon wieder der nächste Schritt, sich selber Lernziele zu setzen. Und ja, ich weiß, das ist kein einfacher Weg. Dazu braucht es auch die entsprechende Haltung und die Beliefs, sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den Schülern. Denn da bin ich voll bei dir. Eine Frage bei ChatGPT eingeben und die Antwort vorlesen, da sind wir beim De-Skilling. Aber Digitalität ist ein Verstärker. Und ChatGPT hat nochmal die Verstärkung verstärkt. Ich kann natürlich durch eine entsprechende Nutzung das De-Skilling erreichen oder ich kann es produktiv in meinen Lernweg integrieren. Und die Integration in meinen individualisierten Lernweg unter Begleitung der Lehrkraft, das ist für mich die Zukunft des Lernens.
Ja, auf jeden Fall. Das letzte wäre jetzt noch eine Runde zu kleinen positiven Erfahrungen und Tipps. Ich sage immer für meinen Unterricht fange ich an, oder hast du, genau, von dir kommt auch nochmal das Szenario, habe ich vergessen. Danach kommen wir leider, teaser ich schon mal an. Nach dem Beitrag von Thomas kommt jetzt noch ein Tipp von jedem. Aber Thomas hat natürlich auch das Szenario in 10 Jahren.
Ja, also positive Szenarien sind ja jetzt schon sehr, sehr deutlich ausgeführt worden. Ich möchte natürlich zum Abschluss da jetzt nicht irgendwie Wasser in Wein gießen, das wäre nicht gut, aber es ist keine schöne Rolle, die man da an der Stelle kriegt. Also die positiven Szenarien, die teile ich alle, und Demokratisierung von Bildung, das sind Dinge, auf die man sich sicherlich freuen kann, aber ich würde schon auf jeden Fall sagen, wir haben da auch einen Weg zu gehen, und es ist insbesondere so, wir müssen Entscheidungen treffen. Also diese Dinge werden nicht von selbst kommen, denn die Verstärker-Metapher, die greift natürlich auch in eine andere Richtung. Und das war übrigens dann auch noch Erkenntnisse dieser Tagung. Also da wurden Blicke dann auch nach Asien, nach China und in andere Länder geworfen, also wo im Grunde so eine Art Technolernen dann auch stattfindet, also wo im Grunde dann tatsächlich also mit
Kontrollsysteme und sowas, ne?
Systemen und Messungen von Aufmerksamkeitsspannen und ähnlichem eine Form von Schule und Lernen, die sicherlich hocheffizient dann auch ist, dann auch aufgezeigt wurde, die, glaube ich, in einem demokratischen Land wie dem unseren nicht vorstellbar ist. Und das Beispiel jetzt auch mit aus dem Unterricht fand ich sehr, sehr bezeichnend sozusagen, dass also dann die Antworten dann vorher erstmal mit ChatGPT dann vorbereitet werden. Also ich weiß nicht, ob ich zu lange aus der Schule weg bin, sozusagen, dass ich mir das nicht vorstellen kann, aber ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viele Momente, wo dann einfach sämtliche Rechner zugeklappt werden und auch sämtliche Smartphones zur Seite gelegt werden. Übrigens, wir haben ja jetzt auch Diskussionen aus den nordeuropäischen Ländern angestoßen, wo ja andere Richtungen wieder aufgemacht werden, die, glaube ich, auch in diesen Zusammenhang gehen und nicht zufälligerweise jetzt mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz in den Sprachmodellen auch mit einhergehen, wo man auch sagt, man muss die Dinge, die Technologien dann auch beiseite legen, weil man will den menschlichen Kontakt, den menschlichen Austausch miteinander. Und diese Balance zu finden, wann co-kreativ mit solchen Instrumenten und mit solchen Tools gearbeitet wird und wann Menschen sich gegenüberstehen und ohne Hilfsmittel miteinander arbeiten, miteinander diskutieren, miteinander Ideen entwickeln. Ich glaube, das ist eine Balance, die wir finden müssen und die letzten Endes dann auch Richtungen übrigens in den Schulen auch von Behörden dann gesteuert, aber vor allem auch in Schulen dann auch entschieden werden müssen und gemeinsam in der Schulentwicklung auf den Weg gebracht. Und da sind natürlich solche Pilotprojekte, die Jörg da betreut, ganz, ganz hilfreich und die Erfahrungen aus der Praxis wichtig, um solche Entscheidungen und solche Schulentwicklungsschritte dann zu gehen und die dann im Sinne eines, ja, einer positiven Vision dann zu gestalten. Aber mal ganz ehrlich, mal und so mal in die Runde gefragt, kann wirklich jemand von uns beantworten, wie das in 5 Jahren aussehen wird? Also bei der Dynamik, die wir jetzt an der Stelle haben.
Also, das ist ja das Spannende an der Frage, dass die Vermutungen immer sehr individuell aus der Gegenwart kommen.
Aber das, was du gerade sagst, Thomas, ist ja genau das, wir diskutieren das ganz oft, Jacke und ich, dieses Pragmatische, dass dann eben in meiner iPad-Klasse beispielsweise, dann werden die Geräte zugeklappt, in die Tasche gesteckt, was auch immer, um diesen Raum wieder zu schaffen, um die Beziehungsebene zu stärken. Und das ist aber vielleicht bei ganz vielen Lehrkräften wirklich noch so ein Lernstadium, wo wir gerade sind, weil es nichts ist, was wir schon seit vielen Jahren machen. Und jetzt kommt noch was ganz Umwälzendes dazu. Insofern, ja, Dankeschön für den Einwurf da an der Stelle.
Ja, okay, da, sehr gut. Jetzt leite ich nochmal die Phase mit den Tipps fange ich mal einfach an. Also ich habe wirklich in meinem Unterricht jetzt Folgendes eingeführt oder bin am Erproben. Das ist immer ein Prozess, der sich ändert. Ich mache jetzt keine Hausaufgaben mehr. Ich mache nur noch Langzeithausaufgaben. Und da lasse ich mir mit ChatGPT insofern helfen, dass ich bei allen Unterrichtsthemen ein bisschen mit der KI spiele und sage, schlage mir digitale kleine journalistische Projekte vor zu dem Thema. Das kann der Bauernkrieg sein, Martin Luther, Konflikte in allen Themen. Und ich habe in relativ schneller Form mit ein bisschen nachgepromptet altersangemessene aktive Medienprodukte, die die Schüler machen, und zwar auch mit den iPads. Und dann sind die total, also momentan, weil das ja natürlich jetzt noch nicht alle Lehrkräfte machen, sind meine Schüler da total glücklich mit. Und das iPad ist teilweise im Unterricht in der Tasche. Nur, wenn das E-Book oder wenn das kleine Interview vorgestellt wird, dann packen sie es aus. Das ist jetzt ein Schritt so. Aber da gibt es viele tolle Beispiele, auch kleine Rollenspiele, die man sich prompten lassen kann, wo die Schüler dann dankbar sind und das übernehmen und das dann nachspielen, auch für jüngere Schüler. Natürlich ist es die KI in der Hand des Lehrkörpers. Aber das finde ich immer so, da bin ich ja Modell für einen, hoffe ich doch, intelligenten Umgang damit. Vielleicht kann die Runde noch eine kleine Sache sagen. Wo habt ihr das letzte Mal KI eingesetzt?
Auch etwas, was ich von dir gelernt habe. Es ist möglich, schon mit ChatGPT zu sprechen. Das ist natürlich noch nicht so richtig möglich im Sinne der Regulierung, die wir hier haben. Und ich baue das vielleicht in der Zukunft dann so auf. Regelmäßig spreche ich mit einem ehemaligen Schüler von mir, der in New York studiert. Ja, den kennst du auch. Schöne Grüße an Robert. Und ich würde das dann so vorbereiten in der Zukunft, dass meine Schülerinnen und Schüler erst einmal sich individuell, ETS-mäßig mit der KI unterhalten. Das ist aber ja auch ein bisschen unnatürlich möglicherweise. Und dann kommt dann das Finale sozusagen, dann gibt es eine Videokonferenz mit Robert, der erstmal erzählt, dass er in Amerika lebt und studiert. Und das finde ich dann schön, weil das dann wieder die Beziehungsebene stärkt, dass es ein echter Mensch ist, den wir da wenigstens in der Videokonferenz sehen, solange Sora und so nicht ganz übernommen haben. Und dann haben wir so ein bisschen beides. Ne? Also vorher gibt es so den direkten Austausch und Gesprächspartner mit ChatGPT oder irgendeinem anderen ähnlichen System. Und dann kommt aber der persönliche Kontakt zu einem echten Menschen. So, das ist so mein Zukunftsplan, aber mal gucken, wann der möglich ist.
Ja, sehr gutes Beispiel, weil eben das Menschliche mit eingebaut ist. Und die kostbare Unterrichtszeit wird dann auch für die Einordnung und für die Erläuterung der Lehrkraft genutzt. Aber jetzt noch an euch beide, NLQ und MK. Wann habt ihr das letzte Mal KI benutzt? Und da gibt es einen tollen Tipp. Das muss ja nicht aus dem Unterricht sein. Oder wird das im MK gar nicht benutzt?
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das großartig erzählen darf.
Ich weiß ja, dass du was machst.
Ja, ich muss meinen rosa Führerschein umtauschen gegen so einen Plastikführerschein. Und dafür brauche ich eine Karteikartenabschrift. Dazu musste ich das Landratsamt des Odenwaldkreises anschreiben und hatte keine Lust, die Mail selber zu formulieren. Ich habe mir einfach die Mail von ChatGPT formulieren lassen und habe auch jetzt schon die Antwort, die Karteikartenabschrift wird zur Führerscheinstelle verschickt. Also 2 Tage hat es gedauert. Dank. Wahrscheinlich. Ja, aber Tipps, vielleicht Tipps. Was sind meine Tipps? Modelle wie ChatGPT, Llama, Gemini, Bard und wie sie alle heißen, sind Sprachmodelle, keine Wissensmodelle. Und das wird häufig übersehen. Wir haben es mit Sprache zu tun, nicht mit Wissensmodellen. Das heißt also, ich muss alles überprüfen, was die sagen, als ganz zentraler Aspekt. Und mein Tipp, mein finaler Tipp, steht auch so im Papier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Arbeiten Sie damit, probieren Sie aus, machen Sie Fehler, fail often, fail early. Sammeln Sie Erfahrungen mit den Systemen, nutzen Sie sie. Nur dadurch werden diese Systeme in unseren gesellschaftlichen Alltag integriert und Sie können Erfahrungen damit sammeln.
Ja, danke schön. Also Sprachmodell, jetzt sage ich auch noch mein letztes Mal, wo ich es benutzt habe. Ich war ja gerade mit einer Schulklasse auf einer Kursfahrt beim Skifahren und da waren ganz tolle Schüler dabei und wir haben die berichten jeden Tag und machen einen Schülerblog. Und bei Öffentlichkeitsarbeit mit Schülern, da darf natürlich null Rechtschreibfehler drin sein. Und trotzdem um 24 Uhr, wenn man noch so eine anderthalbseitige Datei checken muss, das geht in einer Bruchteil von Sekunden. Und da wird kein Wort geändert und das wird auch hinterher kontrolliert von der Lehrkraft. Aber ich habe eine Top-Rechtschreibkorrektur, bevor ich die Sache auf den Blog stelle, was für Schülerzeitungsarbeit natürlich auch unheimlich hilfreich ist. Auch Transkription von O-Tönen, von Interviews habe ich sofort als Text da. Das ist ein ganz knallhartes, einfaches Tool, was hilfreich ist in der Schule. Aber Thomas, lassen wir nicht davon. Was habt ihr im MK gemacht mit KI?
Ich habe natürlich meinen ganzen Beitrag, den ich jetzt hier gesprochen habe, habe ich vorher von ChatGPT mir erarbeiten lassen.
Das hat man gar nicht gemerkt.
Nein, also es ist tatsächlich so, dass ich auch in der Administration, also im Land Niedersachsen, das Innenministerium ist dafür federführend, also die sind an vielen Stellen auf der Suche nach Möglichkeiten, KI sozusagen in der Verwaltung auch einzusetzen. Wir sind da allerdings tatsächlich noch in Erprobungsstadien und man kann sich vorstellen, also in der Landesverwaltung gelten natürlich wahnsinnig hohe Sicherheitsstandards. Also also es dürfen halt viele Daten nicht reingehen, und das ist etwas, was man natürlich auch bei dem Pilotprojekt an der Stelle beispielsweise ja auch zu beachten hat, gerade wenn es dann personenbezogene Daten oder Ähnliches sind. Also wo nutze ich das? Also bei Vorträgen beispielsweise, um Bildimpulse zum Beispiel zu generieren. Ich muss aber ehrlich auch sagen,
das haben wir eben gerade auch bei den Vorträgen bei drei Kollegen gesehen, ne?
Da konnte man sehen. Beispielsweise also Standardbriefe formulieren, allerdings auch eher nicht im ministeriellen Kontext, weil wir da wenig Standardbriefe tatsächlich dann auch verschicken. Aber das werden Anwendungen sein, die sicherlich in der Verwaltung dann, wenn es also dann auch sichere und wasserdichte und datensichere Systeme gibt, da mehr und mehr greifen werden. Und ich glaube, da besteht auch eine gewisse Hoffnung sozusagen für die Schulen, also sich da Entlastung zu verschaffen. Also das sind so die Anwendungen. Vermerke schreiben haben wir auch schon mal ausprobiert, geht nicht. Also das funktioniert nicht. Also da
ist dann zu freundlich wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist einfach, die Qualität ist nicht gut genug. Also die würden wir um die Ohren gehauen bekommen. Also insofern sind die Anwendungen tatsächlich in meiner Praxis noch relativ.
Da wird es wahrscheinlich dann Tools geben, ne? So Pre-Prompts für Vermerke. Das kann Jörg sicher auch. Lass uns an der Stelle aufhören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde hier. Ja, danke Ben.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank.
Macht's gut. Jo, tschüss.
Danke euch. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Landesforum. Wiederhören.